Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Sie hören Kontext mit Judith Wipfler am Mikrofon. Und live bei mir zu Gast ist heute Morgen der Journalist und katholische Theologe Erwin Koller. Denn wir reden heute über die große Überraschung. Papst Benedikt XVI. Tritt auf Ende Monat als Papst zurück. Inzwischen überschlagen sich die Reaktionen von Ban Ki-moon über Merkel bis hin zur Schweizer Bischofskonferenz. Wie sehr hat es Sie denn überrascht, Erwin Koller?
Mich hat es wie alle total überrascht. Wir haben uns an kranke Päpste gewöhnt, aber nicht an jemanden, der aus dieser Krankheit eine Konsequenz zieht und Hut ab sagt, ich habe genug, ich kann das nicht mehr leisten, ich trete zurück.
Ja, der Vergleich mit dem langen öffentlichen Leiden Papst Johannes Paulus II. Ist ja jetzt augenfällig. Hier sagt einer, ich habe keine Kraft mehr, ich bin zu gesundheitlich zu angeschlagen, zu stark belastet und trete deshalb zurück. Ist das nur ein stilistischer Unterschied?
Es ist wahrscheinlich auch ein inhaltlicher Unterschied. Ich habe persönlich diese ganze Geschichte mit Johannes Paul II. Noch erlebt. Und muss sagen, gelegentlich war es schon sehr dégoûtant, die Art und Weise, wie das inszeniert wurde, wenn man da einen kranken Papst vom Spital zurückholt und vorne noch eine Fernsehkippe hinstellt, die nun den kranken Papst filmt, wie er durch die Stadt fährt. Das ist schon fast obszön, Entschuldigung. Ich glaube, da hat der Benedikt XVI. Einen guten Stil, dass er sagt, das will ich nicht passieren. Wir sollen Ja sagen zum Leiden, überhaupt keine Frage. Und das Leiden darf auch ein öffentliches Thema sein, auch keine Frage. Aber man muss es nicht so inszenieren.
Wiewohl ja eben gerade Johannes Paul II. Das ja auch erst möglich gemacht hat, hat echt den Weg dafür bereitet, dass so ein Rücktritt regulär sein kann, in Ordnung sein kann, 1984. Aber ich merke jetzt schon, Erwin Koller, Sie finden den Rücktritt gut.
Ich finde den Rücktritt gut. Das heißt, ich finde Respekt dafür, dass ein Mann, der ein schweres Amt hat, und das Amt ist ja weiß Gott schwer, es ist vielleicht zu schwer für einen einzigen Menschen, dass er da, wenn er schwächer wird, sagt, es ist genug. Ich glaube, das ist eine große Leistung und das hat Konsequenzen für die Kirche, weil auf einmal ist der Papst nicht auf Leben und Sterben verdammt zu seinem Job, sondern man kann damit rechnen, man kann in Zukunft auch sagen, ein Papst soll zurücktreten. Das ist eigentlich gut, das ist eine Normalisierung dieses Amtes und auch eine Vermenschlichung.
Ja, und sicher auch eine epochale, wegweisende Entscheidung für künftige Päpste. Mhm.
Ganz ohne Zweifel.
Von Amtsmüdigkeit war ja auch oft die Rede, also Müdigkeit, jetzt Amtsmüdigkeit im doppelten Sinne. Er hat ja viele Pleiten, Pech und Pannen auch erlebt, viel Kritik erfahren. Im Moment ist die Kritik etwas zurückhaltend, im Moment überwiegt so der Respekt für diese Entscheidung bei ihm. Aber könnte das nicht dort auch im Hintergrund stehen, dass er einfach jetzt nicht mehr mag, sich mit diesen Problemen, die da überall hängig sind und die er nicht lösen konnte, weiter zu beschäftigen?
Ja, das ist ganz bestimmt so. Die Belastungen waren übergroß und auch die eigenen Fauxpas, die er geleistet hat, sie sind groß und zeigt natürlich, dass da ein Manager hingehört, der natürlich mit diesem ganzen Apparat der römischen Kurie auch umgehen kann, der die Sache auch beisammenhalten kann, dem es nicht passieren darf, dass von seinem Schreibtisch Papiere wegkommen und in die Öffentlichkeit kommen und der nicht eine Regensburger Rede halten darf, wo er sich so missverständlich ausdrückt, was man einem Professor ohne weiteres durchlassen kann, aber einem Papst nicht durchlässt, wo es dann Demonstrationen und Tote gibt. Das alles hat sicher an ihm gezehrt. Daran muss er nicht verzweifeln. Das sind Fehler, die von daher menschlich sind. Ich bin für eine menschliche Kirche, ich bin auch für eine fehlerfreundliche Kirche. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es sind große Belastungen und ich finde eben, der Rücktritt dieser Person müsste auch zum Überdenken der Funktion des Amtes führen. Man muss auch das Papstamt zurücknehmen. Das ist nun innerhalb von 1000 Jahren auf eine Position gekommen, die eigentlich ein unmenschliches Profil hat. Man muss es zurücknehmen, man muss wieder mehr Verantwortung delegieren in die Einzelkirchen, runter an die Bischöfe, an die Bischofskonferenzen und so weiter. Und das müsste jetzt eigentlich im Gefolge dieses Rücktritts auch passieren. Das wird so schnell nicht passieren, aber wenn ein nächster Papst die Gnade hätte, da Remedur zu schaffen, dann würde das Amt auch wieder eine menschliche Größe bekommen.
Das Papstamt überladen mit Aufgaben, mit Kompetenzen. Also Rom hat da zu viel an sich rangezogen, sagen Sie, Erwin Koller. Schauen wir uns doch mal diese Baustellen an, also die Punkte des Pflichtenhefts, die da im Moment immer noch hängig sind. Sie haben das Stichwort Management erwähnt. Das wird ja ganz oft auch genannt im Blick auf eben das Management der WikiLeaks-Affäre, die Vatikanbank gab viel zu reden, da wurden einige Bücher schon jetzt drüber geschrieben, Verwicklungen der Vatikanbank in Mafia, Geldwäsche, da hat er ja noch wirklich bis zuletzt versucht, hat neue Leute eingesetzt, Untersuchungen eingeleitet, aber das war offensichtlich immer noch nicht genug. Was ist denn da zu tun? Kann ein Papst denn auch noch eine Bank managen?
Nein, das kann er natürlich nicht, aber es sollte nicht passieren, dass ein Manager, den er einsetzt, dass der von den eigenen Leuten rausgeekelt wird. Das sind natürlich profunde Versagen eines Systems. Also auch in diesem Fall, da bin ich übrigens, das nur in Klammern bemerkt, auch skeptisch gegenüber all diesen internationalen Lösungen für die Nachfolge, ein Afrikaner oder ein Südamerikaner und so weiter. Man müsste zuerst mal diesen Betrieb, der in einem gewissen Sinn, wie ganz offizielle Stellen sagen, verlottert ist, diese Kurie, also da sind zu viele Stimmen herum. Man muss diesen Betrieb wieder mal auf Vordermann bringen und diesen Betrieb anpassen an die Kirche, an eine 1,2 Milliarden Menschen zählen, Gläubige zählende Kirche, um da überhaupt weiterzukommen, um auch den verschiedenen Kulturen in der Welt, die in der katholischen Kirche präsent sind, begegnen zu können. Ich glaube nicht, dass der Papst braucht Führungskraft, das ist unzweifelhaft, aber er muss deswegen nicht dem Managerprofil eines Großkonzerns entsprechen. Da sind andere Bedingungen da, aber man darf die Führungsfrage nicht auslassen. Die sind nun einmal da, wenn man eine solche Kirche führt und wenn das Amt mit solchen Prärogativen, mit solchen Vorrechten versehen ist, wie es tatsächlich das Papstamt ist.
Ich gehe einfach zur nächsten Baustelle. Ja. Sie haben sie selber schon angesprochen, Stichwort Regensburger Rede, das Verhältnis zum Islam und infolgedessen mal dann meistens auch noch das Verhältnis zum Judentum genannt, was ich finde, ist nochmal kategorial ein ganz anderes Verhältnis zur Mutterreligion Judentum als jetzt zur Bruderreligion Islam. Da hat er viele verärgert, hat es dann aber wieder ausgewetzt mit dem Islam. Also seine Türkei-Reise wurde sehr gelobt, oder wie sehen Sie das, Erwin Koller?
Ich würde das auch sehen. Ich würde sagen, das ist zum Beispiel etwas, das man ihm attestieren kann. Er ist lernbereit. Er war in diesem Fall lernbereit. Er hat aus dieser Regensburger Rede die Konsequenzen gezogen. Es gab entsprechende Kommissionen, man hat vermittelt. Er hat in Istanbul, ist er in die islamische Moschee gegangen und hat neben dem obersten Vertreter des Islam, hat er ein Gebet gesprochen. Das ist respektabel. Da zeigt jemand einen Respekt vor einer anderen Weltreligion und schade, dass es Regensburg brauchte dafür, aber das ist ein großer Fortschritt. Ich bin mit Ihnen der Meinung, dass das Verhältnis zum Judentum nochmals ein anderes ist. Ich würde ihm da persönlich nicht sagen, dass er da eine falsche oder defiziente Theologie hat, aber die Tatsache, dass er bei den Pius-Brüdern da auf allzu viele Dinge weggeguckt hat und dass er das auch sein System da nicht die nötigen Recherchen gemacht hat, einen Bischof zu rehabilitieren, der ein Holocaustleugner ist, eine tridentinische Messe wieder einzuführen, ohne dass man auf einen kritischen Punkt, nämlich diese Karfreitagsbitten, schaut, wo gebetet wird für die perfiden Judäis, ja, also für die perfiden Juden. Das darf nicht passieren. Das ist unverzeihlich.
Passiert. Es ist passiert. Wie konnte das passieren? Es wurde dann entschuldigt, ja, wir hätten den Williamson, so hieß dieser Bischof, der anerkanntermaßen und ein bereits verurteilter Holocaust-Leugner ist, wir hätten den vielleicht mal googeln sollen, kam dann aus dem Vatikan. Ja, das passieren?
Das sind hilflose Bemerkungen. Vielleicht ist der Papst ein Stück weit, ist dieser Ratzinger-Papst ein Stück weit das Opfer seines eigenen Bildes, das er verbreitet hat. Ich habe in Erinnerung, wie der neue, also damals neue Informationsminister Lombardi, ein Jesuit, wie der das Amt angetreten hat, wie er gesagt hat, ja, der Papst ist ja so klug und so gescheit und so belehrt und so weiter. Was soll ich da überhaupt noch tun müssen als Pressechef oder als Informationschef? Und da muss ich einfach sagen, da hat er den Punkt nicht gemerkt, was er ist. Öffentlichkeit herzustellen für noch so einen gescheiten Mann ist eine Sache für sich. Und da muss er halt die Reden gegenlesen und kann dem Papst nicht alles überlassen, in der Meinung, er sei ja gescheit genug. Es braucht das Vier-Augen-Prinzip, das wissen wir als Journalisten. Und das gilt auch für so einen Betrieb. Also da glaube ich, dass der Ruf, ja, das ist doch so ein gescheiter Papst, dass er über den gestolpert ist und da elementarste öffentliche Gesetzmäßigkeiten übersehen hat.
Oder eben Professionalität. Also wir haben die mangelnde Professionalität schon bei der Vatikanbank und mit der Umgang mit der Krise dort besprochen. Ja. Hier offenbart sich vielleicht wieder Ähnliches. Es wurde dann ja ein Fox News Journalist geholt, um den Vatikan in der Öffentlichkeitsarbeit zu beraten. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt, ob er das gut macht.
Ja, aber dahinter steckt ein anderes Problem, nämlich solche Systeme mit dem höchsten Papst als einzige höchste Autorität, die haben natürlich ein riesiges Problem, dass im System kein Ort vorgesehen ist, wo Widerspruch geäußert wird. Und wo damit Meinungen auch mit Gegenmeinungen sich konfrontieren, wo eine Meinungsbildung stattfindet. Die oberste Autorität, auch diese Unfehlbarkeitsautorität, ist weniger gefährlich von den effektiv unfehlbaren Sprüchen, das sind ja nur ganz wenige Dogmen, die verkündet werden, als vom Ruf, den sie produzieren, nämlich da ist eine Person, die eigentlich intangibel ist, die nicht berührbar ist, die man auch nicht kritisieren darf, und damit brodelt alles. Und wir haben in der ersten Lektion der Publizistik gelernt, wo die Information nicht transparent ist, da entstehen Gerüchte, da entstehen Intrigen und so weiter. Das ist das Normalste von der Welt, das muss man wissen.
Weil Beratung nicht nur zustimmen und abnicken bedeuten würden, sondern auch eben kritisches Gegenlesen und Gegenhören. Ne? Ja. Das meinen Sie. Sie hören SRF 2 Kultur live mit der Sendung Kontext, heute aus Anlass des Rücktrittsankündigung von Papst Benedikt XVI. Auf Ende Monat. Und bei mir ist der Journalist und katholische Theologe Erwin Koller. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen den Weg hierher gefunden haben, Erwin Koller. Wir haben jetzt schon ein paar kritische Punkte des Pontifikats von Benedikt XVI. Angesprochen. Die Schweizer Bischofskonferenz nannte es ein bedeutendes Pontifikat in schwieriger Zeit. Diese schwierige Zeit wird immer wieder angesprochen. Von anderen wird sie Krise genannt. Dazu gehören auch das Aufbegehren progressiver Basisgruppen, vor allem hier bei uns in den deutschsprachigen Ländern Österreich, Deutschland und Schweiz. Und deren nicht gehört werden, wie sie es empfinden, im Vatikan. Und auf der anderen Seite, mehr vom Vatikan aus geguckt, der Konflikt mit den Pius-Brüdern rechts außen, der Versuch, diese wieder ins römisch-katholische Boot zu holen, der eben auch nicht gelungen ist. Eine Kirche in einer schwieriger Zeit, Erwin Koller, wie würden Sie das formulieren?
Also ich würde die zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Kirche nach innen und das andere ist die Kirche, die Schwierigkeiten, Probleme und Krisen, die sie gegen außen wahrnimmt und in der sich diese Welt befindet. Wenn wir mal die Kirche nach innen schauen, dann ist natürlich ein großes Defizit, dass diese katholische Kirche zwar im Zweiten Vatikanischen Konzil hohe Lehrsätze und auch außerhalb des Konzils hohe Lehrsätze und Ideale verkündet von Menschenrechten und so weiter, wie man Menschenrecht behandelt und so, und dass sie das im eigenen Betrieb nicht nachfolgen. Und die Tatsache, dass man die rechtsaußen Pius-Brüder so hofiert und wirklich, das war ein Herzensanliegen von Benedikt dem 16., dass ihm misslungen ist, dass man gleichzeitig diejenigen, die in der Mitte oder links stehen, dass man die außen vor lässt, überhaupt nicht mit ihnen redet, sie nicht mal empfängt und ihre Anliegen einfach aussitzt und
Themen einfach verbietet, zum Beispiel überhaupt über die Frauenweihe nachzudenken, ja, diskutieren, das wird ja auch schon gerade verboten, darüber reden wir
gar
nicht mehr.
Ja, und im Nachhinein macht man das noch zum Dogma, erklärt man, das war ja, sei eine dogmatische Äußerung gewesen von Johannes Paul II. Ja, das sind
Gesundheit.
Das sind Dinge, die eigentlich die Kirche sehr stark zurückwerfen und wo heute die katholische Kirche einer Spannung ausgesetzt ist, die unglaublich groß ist, wo sie eigentlich vor lauter Strukturproblemen, die sie hat und die an diesen Rissen erkennbar werden, wo sie nicht mehr zur Sache kommt, zur Seelsorge, zur Verkündigung der Bibel, zur Auseinandersetzung mit den Problemen der heutigen Zeit und so, weil man innerlich blockiert ist in der Kirche selber. Und gerade so eine Frage wie die Stellung der Frau in der katholischen Kirche, die natürlich auch Konsequenzen haben muss auf das Amt, wo man nicht einfach sagen kann, ja, holen wir ein paar Frauen ins Kardinalskollegium, die dann wohl wählen, aber nicht gewählt werden können und so weiter. Das genügt ja nicht. Ich glaube, die katholische Kirche muss ein anderes Verhältnis zur Frau bekommen und sie muss zu einigen anderen Dingen noch ein anderes Verhältnis bekommen. Ein ganz offensichtliches Problem ist die Sexualmoral. Also der vorletzte Papst, nein, noch früher, der Paul VI. Ist schon gescheitert nach dem Konzil mit dieser sogenannten Pillenenzyklika. Die heißen Themen, die man am Konzil ausgespart hat, Zölibat, die Frage Geburten oder Empfängnisverhütung und so weiter, mehrere andere Fragen, die hat man ausgespart, hat gesagt, darüber diskutiert man nicht und haben die Kirche alle eingeholt. Und das sind heute Defizite, Probleme, die unglaublich auf der katholischen Kirche lasten und wo sie natürlich jetzt so lange gestaut hat, dass die Dämme immer weiter hochgezogen ist. Wenn irgendwo dann ein Riss ist, dann gibt es natürlich eine gewaltige Überschwemmung. Das kennen wir ja, wenn man nicht rechtzeitig dosiert.
Dann ist der Druck im Kessel so groß, dass er platzen könnte.
Und das ist eigentlich die Frage des Papsttums und überhaupt der Kirchenführung, auch der Bischöfe, dass sie diese Dosierung wahrnehmen, dass sie vermitteln können zwischen den verschiedenen Gruppierungen. Und das ist wohl heute eine der größten Künste, dass wir Brückenbauer finden, die zwischen verschiedenen Tendenzen und Strömungen der Kirche noch vermitteln können. Ja.
Wir müssen noch vielleicht den traurigsten und schmerzhaftesten Punkt in dieser Krise, in dieser Kirche, in einer schwierigen Zeit ansprechen. Und das sind die vielen, vielen Fälle von sexuellen Übergriffen an Schutzbefohlenen, an Kindern, aber auch Erwachsenen, sexuelle Ausbeutung, Missbrauch. Und das hat ja zu einem wirklichen Erdbeben in verschiedenen Kirchen geführt. Fangen wir nur bei Irland an, dem vielleicht katholischsten Land vorher, wo die Kirche wirklich innerlich kaputt ist, wie man sagt. Auch in Deutschland ist davon die Rede, dass die römische katholische Kirche in Deutschland einen Kollaps erlitten hätte. Also hier wird auch von Kirchenmenschen selber zugestanden, dass das die Glaubwürdigkeit in die Institution Kirche und auch in ihre Botschaft zutiefst erschüttert hat. Wir könnten jetzt noch ganz viele andere Länder und Kirchen und Fälle aufzählen. Ich will das lassen, es ist auch schon hinlänglich getan worden. Aber ist das vielleicht doch auch etwas, was am nachhaltigsten die Kirche beschädigt hat in den letzten Jahren?
Das muss man ganz ohne Zweifel sagen. Und da ist kein Bischof, auch nicht ein Bischof oder Erzbischof von München, der ja Kardinal Ratzinger zuvor war, auch der hat mit solchen Fällen zu tun gehabt, auch der hat geholfen, die Fälle unter den Teppich zu wischen. Also das ist ein Desaster. Und das ist der größtmögliche GAU, weil das ist voll und ganz eigenproduziert. Wir wollen nicht vergessen, dass es auch in Turnvereinen und in säkularen und so weiter Gruppierungen Missübergriffe gab. Das wollen wir gar nicht verschweigen. Aber eine Institution, die mit so hohen moralischen Ansprüchen an ihre Gläubigen und an die Welt herantritt, wenn so eine Institution das macht, ist das ein unglaubliches Desaster. Und diese Kirchen fallen förmlich inwendig zusammen. Mir tun all diejenigen Seelsorgerinnen und Seelsorger leid, die integer sind, die eine gute Arbeit gemacht haben und die natürlich mitgerissen sind von diesem Urteil und Vorurteil, das man gegenüber katholischen Priestern vor allem hat, Das sind unglaubliche Risse, die da sind, und ein Glaubwürdigkeitsverlust, der fast nicht gut zu machen ist und wo natürlich die Kirche dann auch viel entschiedener zu ihrer Schuld stehen müsste. Der Papst hat das getan, er ist zur Schuld gestanden. Aber die Tatsache, dass man zum Beispiel den Jesuiten, der in Deutschland das Ganze zum Rollen gebracht hat, dass man den irgendwo in die Provinz raus abschiebt, spricht ja nicht dafür, dass man einen Respekt hat vor denen, die die Konsequenzen der eigenen Moral auch mal bedenken und auch mal eine Institution an den Pranger stellt und nicht nur einzelne sündige Menschen. Denn so ein Geschehen, das über viele Kirchen hinweg geschieht, das muss ja auch überlegt werden, wie weit sind die Strukturen daran mit eine Bedingung, dass so etwas überhaupt geschehen kann.
Jetzt sind wir wieder profan gesprochen beim Management dieser großen Weltkirche. Und eben, wenn wir jetzt dieses Nachdenken über diese Missbrauchsfälle einbeziehen in unsere Bilanz vom Pontifikat Benedikt XVI., möchte ich kurz daran erinnern, der war ja 1977 dann der Erzbischof von München und Freising, wo auch eben ganz viel passiert ist. Dann ging er nach Rom, war 20 Jahre lang Vorsteher der Glaubenskongregation, wo solche Fälle ja auch über seinen Tisch gingen. Es ging ja auch um Personal, was hier eigentlich hätte gemaßregelt werden müssen. Einige sagen, Benedikt hat so viel getan wie kein anderer. Er habe so viele Gesetze und Verordnungen erlassen, um Missbrauch und Übergriffe zu verhindern. Die anderen sagen, er hätte das alles auf seinem Tisch gehabt, er hätte das wissen müssen und er hätte da offensiver mit umgehen müssen. Wie sehen Sie das, Erwin Koller?
Ja, das ist von außen her schwierig zu machen. Aber man kann natürlich die besten Vorsätze machen, wenn die Struktur nicht stimmt. Dann sind auch die besten Ansätze können nicht gedeihen. Und eine Struktur, die ganz sicher nicht stimmt, ist diese Konstruktion vom Glaubenswächter, von dieser alten Inquisitionsbehörde, die jetzt so schön und nobel Glaubenskongregation heißt. Das ist eine Fehlkonstruktion. Oder wenn, dann würde ich sagen, alle Religionen bräuchten eine solche Glaubenskongregation, aber nur dazu, um zu schauen, ob in ihren Reihen irgendein Fundamentalist oder fundamentalistische Gruppen aufgeht, um die zu sanktionieren. Denn das ist das Übel, dem wir weltweit heute konfrontiert sind.
Ich fasse Sie so zusammen, Erwin Koller, an diesem Punkt, dass es da dringend eine Strukturreform braucht, weil die Kirche so nicht zu managen ist, weder wenn es jetzt um die weltlichen Bereiche geht, noch um die geistlich-theologischen und was die Gemeinschaft der Kirche in der ganzen Welt ausmacht. Machen wir hier einen kurzen Punkt. Wir wollen nämlich noch gucken, was er uns eigentlich hat sagen wollen, dieser Benedikt der 16., vielleicht auch ein bisschen positiver nochmal zu schließen. Denn er hatte ja was zu sagen. Stichwort Kampf gegen Säkularismus, Kampf gegen Relativismus. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
Ja, diese berühmte Rede, die er gehalten hat, bevor er zum Papst gewählt wurde, als Kardinaldekan, der Terror des Relativismus, die Diktatur des Relativismus hat er da apostrophiert, zeigt natürlich, das gibt gute Gründe, so zu reden, das ist überhaupt keine Frage. Aber er steht damit in der Schule seines Vorgängers, Johannes Paul II., der eine ganz andere Linie vertreten hat als das Zweite Vatikanische Konzil. Das Zweite Vatikanische Konzil hat sein größtes und stärkstes Dokument, das ist Gaudium et Spes. Das heißt, Freude, wir begegnen der Welt mit Freude und Hoffnung. Und Johannes Paul II. Hat damals noch als Bischof von Krakau im Auftrag der Kurie ein Gegendokument gemacht, und das heißt Luctus et Angor, also Trauer und Schmerz und Angst. Das ist die Haltung, die wir gegenüber der Welt haben. Also die Welt ist schlecht und wir begegnen dieser Welt als einer schlechten Welt. Und dieser Papst, obwohl sein Dokument am Konzil großmehrheitlich mit über 80% der Stimmen von Bischöfen abgelehnt wurde, hat dann dieses Dokument, das er vorbereitet hatte, später als Enzyklika im Rahmen einer Enzyklika, die wir sie veröffentlicht. Und das zeigt natürlich, gut, ein Papst muss nicht ein Demokrat sein, das ist klar, aber zeigt natürlich auch das Verhältnis, das er zu seinen Bischofskollegen hat. Also diese Verurteilung des Relativismus hat sicher gute Gründe. Und unsere Welt leidet darunter, dass sie keine Werte mehr kennt oder wenig Werte mehr kennt, an die sich die Menschen halten können. Ohne Zweifel ist das so. Aber man darf ja die Relativität der eigenen Positionen, der eigenen Werte und so weiter nicht einfach verurteilen und ablehnen und der Meinung sein, man hätte da nun eine absolute Position, weil das ist auch verhängnisvoll. Wir müssten dann darüber reden, was für verhängnisvolle Folgen hatten diese Verabsolutierungen von Personen, von Figuren, von Dogmen, von kirchlichen Positionen im Laufe der Geschichte bis hin zu den Schandtaten der Inquisition. Aber wir wollen die positive Seite doch nicht vergessen.
Ja, aber ein pessimistisches Weltbild wird gezeichnet. Es wird ja auch viel davon eben wieder geredet, dass die Ordnung zusammenzufallen droht. Damit ist irgendeine Ordnung gemeint, die in der Theologie des Vatikans beheimatet ist. Jetzt gerade ganz aktuell im Zusammenhang mit der Homo-Ehe, da wird auch gewarnt, dass die Ordnung zusammenfallen könnte. Und im Blick auf Deutschland hat Benedikt mal vom Gottesdunkel und vom Wertedunkel gesprochen. Also es wird wirklich dunkel gemalt und pessimistisch gemalt. Wo ist denn da die frohe Botschaft bei Benedikt XVI?
Die frohe Botschaft hat er selber persönlich von mir aus gesehen völlig integer vertreten. Er war ein überzeugter Theologe, er hat die Grundtugenden, wie das in der katholischen Lehre heißt, von Glaube, Hoffnung und Liebe, die hat er auch in Enzykliken unterstützt und hat er publiziert. Das ist vielleicht nicht durchgekommen wie bei einem Johannes Paul II., aber ich würde sagen, die persönliche Integrität würde ich überhaupt nicht in Zweifel ziehen. Was darüber hinausgeht, von mir aus gesehen, das, was eigentlich das moderne Denken am ehesten ansprechen müsste und ansprechen könnte, wo ich finde, da hat er auch als Denker in der heutigen Zeit eine Leistung gebracht, die weiterführen könnte. Und das ist die Frage des Verhältnisses von Religion und Glaube. Ich bin nicht seiner Meinung, dass man die da einfach vereinen könnte oder über den gleichen Leisten schlagen könnte, aber es ist ganz offensichtlich so, dass wenn wir die Aufklärung aufklären, dass die Aufklärung da ein Manko hat in Sachen Bewusstsein von dem, was die Religion leisten kann. Habermas hat darauf hingewiesen, auch die Religionen gehören zur Geschichte der Vernunft. Und da muss die Vernunft sich auch mit den religiösen Erbschaften auseinandersetzen. Und das wäre für mich ein sehr großes Erbe, da weiterzudenken und diese Spur aufzunehmen. Das würde ganz fundamental auch der katholischen Kirche helfen.
Die Aufklärung aufklären, das Potenzial der Religionen in einem säkularen Umfeld klar machen und wieder fruchtbar machen. Ich fasse es jetzt einfach mal so zusammen, Erwin Koller. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen live bei uns in der Sendung Kontext waren. Mein Name ist Judith Wipfler. Sie haben es gemerkt, wir haben unser Programm auf SF2 Kultur aktuell geändert, weil Papst Benedikt XVI. Gestern seinen Rücktritt angekündigt hat.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.